Wer liebt das Monopoly-Spiel? Wer hasst es? Okay, ja, dann sind wir auf Kurs. Weshalb hasst ihr es? Weil ihr verliert. Ja. So kürzlich haben mein Sohn und er scheint dieses Spiel zu lieben. Ich weiß nicht, von wem er es hat, aber er will immer wieder dieses Spiel spielen. Und meistens zocke ich ihn ab. Wie ich es auch gehört, aber dieses letzte Mal hat er mich so richtig abgezockt, so diese ganzen Hotelreihen, oder, die da stehen. Kennt ihr die? Oder? Und dann kommst du auf das schöne Feld und dann, okay, fängst du an, das Geld zu zählen. Das Geld geht schnell weg, wenn diese Hotels da stehen, oder? Und bist dann über kurz oder lang bist du bankrott. Und für diejenigen, die natürlich dann auf der Winnerseite sind, ist das lustig, oder? So ein bisschen Schadenfreude, oder? Oder? Hast du jemanden wieder ausgenommen? Für den Loser ist es nicht so lustig. Hast du auch schon verloren vielleicht? Das Gefühl, du hast deine Häuser, die du gehabt hast, musstest du verpfänden, hast kein Geld mehr. Und bei jemand anderem, eben nicht bei dir, stapelt sich das Geld, oder? Ja, ich weiß nicht, ob es kreative, und ich bin überzeugt, es gibt kreative Menschen unter uns. Wir wollen heute Morgen ein neues Spiel erfinden. Wir wollen heute Morgen das Monopoly-Spiel neu erfinden. Bist du bereit für dieses Experiment? Weil ich glaube, wie man Geld macht, nun, es kann gut sein, das auch zu wissen für gewisse Leute. Aber ich glaube, es ist viel wichtiger, was wir heute lernen wollen. Deshalb wollen wir dieses Spiel ein bisschen umpolen, ist, wie man teilt und wie man gute Verwalter ist von dem, was wir bekommen haben. Wir möchten uns heute Morgen mit Besitz, mit Häusern, nicht im Sinn von Häusern, sondern mit Besitz, mit Geld befassen. Beim Monopoly-Spiel geht es eigentlich nur um das. Es geht um Häuser, egal ob sie am Schluss stehen in der blauen Zone, dann sind sie sehr teuer am Paradeplatz oder am Anfang. Es geht um Geld zu machen, es geht um Geld zu vermehren. Und ich glaube, nicht nur beim Monopoly-Spiel, sondern in unserem Leben, es ist ja so ein Lebensspiel, ist es nicht so, ist es ein zentraler Bereich. Wir wissen ja, in unserer Gesellschaft, und das tangiert uns alle Menschen, geht es ja primär um drei Dinge. Das ist Sex, Macht und Geld. Und ich habe letztes Mal über die Macht gesprochen und Jesus als unseren Herrn wirklich auch die Autorität über unser Leben zu geben. Jesus als Herrn über unser Leben zu haben. Und ich möchte heute über Besitz, über Geld sprechen. Über Mammon. Jesus braucht dieses Wort nicht sehr viel, aber er braucht es in der Bibel. Das Wort Mammon, wisst ihr, was das Wort Mammon bedeutet? Das Wort Mammon ist ein aramäisches Wort. Jesus hat immer wieder auch aramäische Wörter genutzt, um auch in seinem hebräischen Umfeld etwas zu verdeutlichen, oder? Ist wie wenn du Deutsch sprichst und dann nimmst du mal noch ein anderes Wort. Ah, jetzt spricht er auf einmal Englisch. Weshalb? Um etwas zu verdeutlichen. Und Jesus brauchte dieses aramäische Wort Mammon, um die Freunde, seine Freunde hellhörig zu machen, wach zu rütteln. Dieses Wort vom Aramäischen heißt und bedeutet eigentlich nichts anderes als Besitz. Und wir möchten uns heute mit Besitz, das kann egal was sein, es kann Geld sein, es kann ein Haus sein, es kann dein Auto sein, es kann deine neuen Armani-Schuhe oder ein Armani-Anzug sein, egal was es ist. Wir wollen uns heute mit diesem Thema befassen, weil ich glaube, es ein ganz zentrales Thema ist, zum Ende auch von unserer Serie über Jüngerschaft. Was ist eben ein guter Umgang? Was ist ein biblischer Umgang mit Geld und Besitz? Das ist das Ziel von heute Morgen. Und ich möchte eigentlich schon im Vorfeld sagen, wohin ich möchte. Ich möchte nicht nur über dieses Thema sprechen, sondern mein Wunsch von dem, was ich auch im Heiligen Geist verspüre, ist, dass Jesus uns eine Perspektive geben will, hast du gewusst, Mammon an und für sich ist nichts Schlechtes. Fragezeichen. Kommt drauf an. Ich glaube, Jesus möchte uns heute Morgen eine göttliche Perspektive geben für Mammon, für Besitz, für Geld. Eine Perspektive, die uns freisetzt. Und ich glaube, nicht nur eine Perspektive, die uns in die Freiheit führt, sondern eine Perspektive, die prophetisch Ausdruck gibt in diese Welt, in unser Umfeld hinein. Hast du gewusst, oder glaubst du auch, dass Geld die Welt regiert? Du kannst sagen, das glaube ich nicht. Aber wenn du in die Welt hinausschaust, siehst du zumindest viele Tendenzen, dass da zumindest etwas Wahrheit dran ist. Wir wollen uns mit der Frage, es geht auch wieder um die Frage der Herrschaft. Wer ist Herr? Auch in Bezug auf Besitz und Geld heute Morgen befassen. Und dieses Spiel etwas neu überdenken, nämlich zu sehen und zu lernen, was es auch heißt, mit Geld und Besitz gut umzugehen. Nämlich so, dass es eben ein prophetischer Ausdruck ist, dass wir einen Unterschied mit dem, was wir haben, in diese Welt hinein machen. Dass wir es eben für das Gute brauchen. Und dazu gibt uns die Bibel, glaube ich, einige ganz wichtige auch Hinweise, die uns helfen, eine solche Perspektive, einen solchen Lebensstil auch zu haben und danach zu leben, so dass der Mammon in unserem Leben nicht uns besitzt, sondern wir ihn zur Verherrlichung Gottes. Ich möchte zu Beginn mit euch eine Textstelle aus dem ersten Timotheusbrief anschauen, wo so auch als Einleitung für das heutige Thema auch dient. Im 1. Timotheus Kapitel 6 instruiert Paulus seinen geistlichen Sohn, den Timotheus, wie er die Gemeinde in Ephesus, wo er tätig war, auch lehren und instruieren soll. Paulus gibt ihm immer wieder auch Werte, er vermittelt ihm Werte, die er wahrscheinlich schon kennt, aber er bestärkt sie, so dass er die Gemeinde wirklich auch nach dem Willen Gottes bauen und stärken kann. Und hier sagt der Paulus Folgendes an seinen Sohn. Nun, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn, vorausgesetzt, man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenigem zufrieden geben. Oder haben wir etwas mitgebracht, als wir in diese Welt kamen? Nicht das Geringste. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie wieder verlassen. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die dem Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur Erdenkliche, Böse hervorwächst. Ein sehr bunter, ein vielfältiger Text. Und ich möchte mit uns zusammen ein paar Gedanken dazu auch verrichten. Am Ende von diesem Dialog oder diesem Lehrteil sagt Paulus etwas ganz Wesentliches, und das ist der springende Punkt. Das ist, wenn wir heute über das Thema vom Besitz reden, vom Mammon, oder? Geld, sagt Paulus nicht, und die Bibel sagt nirgends, dass Geld oder Besitz etwas Schlechtes ist, aber die Liebe, wenn das Herz anfängt, an etwas zu hangen, das nicht Gott selbst ist, das nicht seinem Wertsystem entspricht, dann wird es zu einem Problem. Das Geld an und für sich ist etwas Neutrales. Jesus hatte Geld, er brauchte Geld, als er als Zimmermann arbeitete. Nun, er wird nicht gratis gearbeitet haben. Er hat auch sein Geld verdient. Übrigens, eine Klammer aufzumachen, das Geld ist nicht, dass es etwas Neues ist, es gab es schon im Altertum. Nicht von Beginn an, früher, ganz am Anfang tauschten die Menschen ihre Hühner gegen ein Fell. Und seit 1000 vor Christus kam das Geld in Form von Münzen. Also diese Noten, die gibt es noch nicht lange, das gab es noch nicht. Aber es gab Münzen. Und diese Münzen, die wir dann auch in der Bibel, im Neuen Testament ja immer wieder erwähnt haben, beim Fischen, wo die Münze aus dem Fisch und so weiter, sie führten eigentlich zu, im hellenistischen und auch im römischen Reich, dann zum, ja, wirklich auch zum Problem. Weil eben die Münzen angesammelt werden konnten. Jesus spricht deshalb immer wieder auch, hey Freunde, kümmert euch nicht um die Dinge, die verrosten. Die Münzen, die werden rostig, hast du das gewusst? Du musst mal eine Münze eine Zeit lang in ein Glas Wasser tun und schauen, was passiert nach einem Jahr, wie die Münze aussieht. Und Jesus sagt, hey, Freunde, ihr könnt eure Münzen schon ansammeln, aber durch die Verwitterung werden sie irgendwann nicht mehr da sein. Auch eure schönen Kleider, die Motten werden über kurze Zeit auch an eure Kleider gehen, du wirst nichts mitnehmen können. Das ist ja das, was Paulus hier in diesem Text sagt. Hey Freunde, ihr seid leer in die Welt gekommen. Wer schon mal ein kleines Baby nach der Geburt in der Hand gehabt hat, weiß, ja, die kommen wirklich nackt, leer. Und du wirst auch so wieder diese Welt verlassen. Das ist das, was er uns hier sagt. Deshalb, weil wir eben nichts mitnehmen werden, macht Besitz, Mammon, nicht zu eurem Herrn, sondern entscheidet euch für das Richtige. Die Liebe zum Besitz ist, in anderen Übersetzungen heißt es, eine Wurzel. Es ist ein Aspekt auch vom durchaus auch Negativen, dass er in dieser Welt Akzente setzt, wo der Feind auch das Geld und das Bestreben der Menschen nach Geld, nach Besitz immer wieder braucht, um Negatives und Schlechtes hervorzubringen. Der Besitz an und für sich ist nichts Schlechtes, aber der Umgang, der falsche Umgang mit Besitz, dort, wo der Besitz anfängt, dich zu besitzen. Dort, wo der Besitz anfängt, dich zu besitzen, wird es zum Problem. Das ist die Gefahr, die Paulus hier dem Timotheus vermitteln will. Und die Konsequenz, wenn Menschen sich ans Geld, an den Besitz hängen, über kurz oder lang wirst du in einen Zwiespalt kommen. Es wird anfangen, dich einzunehmen. Was ich interessant finde, wenn Jesus über den Mammon spricht, ich komme noch auf diese Stelle im Lukas-Evangelium zu sprechen, dann kommt es mir so rüber, dass der Mammon, eigentlich ja ein Besitzwort, hat keine Persona in sich, oder? Aber Jesus braucht es im Sinne, dass der Mammon eine Person wird. Ein Gegenspieler von Gott. Eine dämonische Macht. Und das ist ja genau das, was schlussendlich auch zum Zwiespalt führt, zu einem irgendwo auch geistlichen Krieg in unserem persönlichen Leben und in dieser Welt. Oder das ist die Realität, die Paulus uns hier aufführt und Jesus ja uns auch erklärt hat. Und was ein Schlüssel ist, wenn wir ja auch über Besitz, über Mammon uns Gedanken machen, ist, was Paulus hier nicht nur als Gefahr aufzeigt, sondern er sagt etwas Wesentliches, nämlich er spricht von Genügsamkeit. Ich glaube, etwas vom Wichtigsten in unserem Leben, egal, und da spielt es jetzt keine Rolle, wie reich mit monetären Scheinen du in deinem Leben bist, oder wie arm aus gesellschaftlicher Sicht. Erika hat uns letzte Woche von diesem Mann erzählt, der eine Million einzahlen wollte und quasi ja, als arm betitelt worden ist. Nun, kommt immer darauf an, welche Währung, oder? Aber es ist immer relativ. Es spielt keine Rolle, ob du ich rede jetzt von Schweizer Franken, ob du auf deinem Konto gerade noch 30 Franken hast. Oder ob du 300.000 oder 30.000 hast. Oder 1 Million. Oder sogar im Minus bist. Das Prinzip spricht über alle Kulturen hinweg. Egal, ob du in der reichsten Gesellschaft der Welt lebst oder in der ärmsten. Das Prinzip ist das, was Jesus uns aufträgt, nämlich genügsam zu sein. Nun, ich frage mich, zu dieser Zeit gab es wahrscheinlich noch keine Autos und es gab sicherlich noch keine Autos. Oder sonst wäre das wahrscheinlich auch erwähnt worden, nebst den Kleidern darfst du auch, ja, und der Nahrung darfst du auch ein Auto haben. Und das Haus steht auch nicht im Text, es steht nur Kleidung, Nahrung. Nun, ein Haus brauchen wir auch oder eine Wohnung, ein Dach über dem Kopf. Das ist alles eingeschlossen, denke ich. Auch wenn es nicht physisch im Text steht. Es geht um ein Prinzip. Es geht darum, nämlich genügsam zu sein mit dem, was wir haben. Wenn du dein Auto hast oder was auch immer und dein Dach über dem Kopf, wieso willst du dann noch mehr? Ich mag mich erinnern, in jüngeren Jahren hatte ich den Wunsch nach einem schönen Auto. Ich kaufte mir dieses Auto und ich sparte auf das Auto. Und ich merkte nach einer Zeit, dass es mir nicht mehr genügte. Es war ein schönes Auto, es war ein teures Auto. Und ich merkte, der Drang, eben was er hier sagt, am Ende dieses Textes, du willst mehr, es reicht nicht mehr. Oder? Es muss noch etwas Besseres sein, weil es wird langweilig, oder? Also, darf es schon etwas Größeres sein, etwas Besseres. Die Ferien, da braucht es auch mehr, oder? Etwas Spezielles. Etwas mehr. Ich glaube nicht, dass das an und für sich ein Problem ist, wenn wir mehr wollen. Wenn wir mit dem, was wir haben, nicht mehr zufrieden sind, um das geht es. Wenn es mehr braucht, dass wir Friede erleben, Befriedigung in unserem inwendigen Menschen, dann wird es zum Problem. Wenn der materielle Besitz, der Mammon, egal was es ist, es kann Geld sein, es kann Besitz sein, es kann deine Innenausstattung in deinem Haus sein, egal was. Wenn das nicht mehr reicht, um dich glücklich zu machen, nicht um die Sache, hey, wir dürfen uns nicht mal etwas gönnen, nein. Glaube ich nicht, dass es ein Problem ist. Aber wenn du es brauchst, um Befriedigung zu erleben, dann wird es zum Problem. Deshalb diese Instruktion an Timotheus, lerne die Gemeinde genügsam zu sein. Sei zufrieden mit dem, was du hast. Und wenn dir Gott es schenkt, ja, dann kauf dir das neue Auto, kauf dir was auch immer du dir wünschst. Erfülle dir deinen Traum. Denke nicht, dass es eine Diskrepanz sein muss, aber es kann, wenn unser Herz dran hängt. Und wir merken, hey, ich brauche das irgendwo, oder? Um glücklich zu sein, um zufrieden zu sein. Ich habe über diesen Mammon gesprochen, ich komme auf das zu sprechen. Und Jesus spricht hier in diesem Wort etwas ganz Wesentliches, nämlich er spricht davon, dass wir den Mammon, diesen Besitz, nämlich untertan machen. Ich habe als Einleitung gesagt, mein Ziel ist, dass wir nicht sagen, oh, der Mammon, das ist etwas Schlechtes. Jesus spricht nicht davon, dass der Mammon an und für sich etwas Schlechtes ist. Oft hört man, oh, Mammon ist etwas Teuflisches. Vorsicht. Das ist nicht, was dieser Text sagt. Es wird etwas absolut Dämonisches, wenn der Mammon uns besitzt und nicht mehr Jesus. Weil Jesus sagt, wir können nicht zwei Herren dienen. Seht ihr, Jesus macht von diesem Besitz, er macht ihn zu einem Herr. Jesus und im Gegenpol der Mammon als Gegenspieler in der Menschheit. Und wenn wir in unsere Welt hinausschauen, dann sehen wir genau das. Geld regiert die Welt, der Mammon regiert die Welt. In sehr vielen Situationen ist diese Realität absolut der Fall. Egal, was dein Weltbild ist, was deine religiösen Überzeugungen sind, das siehst du, ja, du musst nicht sehr weit schauen. nur mal in den Nachrichten, auch in unserem Umfeld. Und interessanterweise spricht Jesus ja das nicht irgendwie zu einem römischen Herrn, er spricht es zu seinen Jüngern. Auch sie waren eingeschlossen in diese Situation. Und er spricht hier etwas ganz Wesentliches, nämlich der Mammon, wir sind Verwalter. Etwas vom Wesentlichsten für unser Leben als Geschöpfe Gottes ist, dass wir Verwalter sind. Diesen Auftrag der Verwaltung haben wir bereits im ersten Buch der Bibel, Genesis 1, wo Gott uns die Verwaltung über seine Schöpfung anvertraut. Wow, hey, hast du dir schon mal überlegt, was für ein Privileg es ist? Und um das geht es, dass wir erkennen, was für ein Privileg und was für Möglichkeiten haben wir, um das Gute zur Verherrlichung Gottes einzusetzen. Um das geht es. Und Jesus spricht hier von einem Verwaltungsmandat. Jesus spricht hier von Treue, von einem treuen Umgang mit dem Mammon. Dass wir das lernen sollen, eben mit dem Geringsten, mit dem Großen oder Kleinen, spielt, wie gesagt, keine Rolle, ob du viel Besitz hast oder ob du wenig Besitz hast. Die Frage ist, wie setzt du deinen Besitz ein? Bist du mit deinem Besitz, wenig oder viel, bist du mit dem treu? Aus Sicht Gottes, wenn Jesus von Treue spricht, von einem Treu und Glaube, wir kennen das, oder? Einem treu und glaubensvollen Umgang mit Besitz, um das geht es. Das ist nicht nur für den Treuhänder wichtig, sondern für uns alle, die schlussendlich auch wirklich Jesus verherrlichen wollen, einen treu und glaubensvollen Umgang mit dem Besitz. Als wir diesen Besitz, den Gott uns anvertraut haben, in einer Art und Weise gebrauchen, so dass Jesus als Herr verherrlicht wird. So dass Jesus die Ehre bekommt für das, was er dir und mir anvertraut hat. Und das geht es. Dass wir eben nicht uns vom Besitz knechten lassen. Glaubst du, dass auch Christen sich knechten lassen können von Besitz? Auch wenn sie Jesus als Herrn haben? Glaubst du, es ist unmöglich? Glaubst du, dass es Christen gibt, die dem Mammon dienen? Glaubst du, dass es interessant ist für den Feind, Christen in die Maschen des Mammons hineinzuführen? Was glaubst du? Ist das illusorisch? Reden wir über ein Thema, das weit weg ist von uns? Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist auch nicht weit weg von Menschen, die ich in Togo begegne, die keine 50 Franken auf dem Konto haben. Glaubst du, dass auch für sie der Mammon ein gefährlicher Gegenspieler ist? Ich glaube sehr wohl. Ich bin genügend lang unterwegs, um auch dort den Mammon zu erkennen, wo eigentlich physisch, monetär wenig bis nichts vorhanden ist. Der Geist des Mammons ist überall in der Welt tätig. Innerhalb und außerhalb der Kirche. Und Jesus will uns in eine Freiheit hineinführen, als gerade auch nicht nur als Menschheit, sondern als zuerst als Kirche, als Gemeinde. Eine Freiheit, wo wir eben den Mammon, den Besitz, untertan machen unter die Herrschaft von Jesus. Dann sind wir frei. Wenn der Mammon die Fänge in unser Leben hineingibt und wir eigentlich Besitz werden dieses Gegenspielers, dann sind wir nicht mehr frei. Sondern dann streben wir nach der Erfüllung, nach Befriedigung, die schlussendlich nur ein Herr uns auch geben kann. Das ist Jesus. Deshalb eigentlich so, lässt Jesus hier keinen Spielraum dazwischen, oder? Er sagt nicht, ja, du kannst etwas ja doch nach dem Besitz streben und dich nach dem Weltlichen und nach dem Ruhm und nach dem Schönen auch ausstrecken, oder? Das ist möglich und etwas auch mit mir unterwegs sein. Nun, es gibt keinen Spielraum hier. Entweder sagt Jesus, dienst du dem Herrn, und es gibt nur einen Herrn, oder du dienst dem falschen Herrn. Aber es ist auch ein Herr. Und dazwischen hat es nichts. Das ist eigentlich noch krass, finde ich auch. kennen das so leicht, ja, okay. Aber wenn wir es wirklich mal an uns herangehen lassen, okay, sind recht klare Worte von Jesus auch, wo wir uns entscheiden müssen, wo wir uns auch, glaube ich, prüfen müssen. Wo ist unser Herz? Was ist uns wirklich wichtig in unserem Leben? Und auch mit dem verbunden die Frage, wie setzen wir unseren Besitz ein? Paulus sagt uns etwas ganz Wesentliches, auch auf die Frage, von einem guten Verwalter zu sein. Das ist ja das Thema. Wir sollen gute Verwalter sein mit dem, was wir haben, dass wir eben Jesus untertan sind und nicht dem Mammon. Und Jesus sagt uns etwas Wesentliches auch in der Bergpredigt, und Paulus hier in diesem Text trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und ich werde auch für euch schauen. Und das sagt Paulus hier ebenso. Er sagt hier etwas, ein geistliches Prinzip, das er uns aufzeigt, das Jesus in diesem Text in der Bergpredigt uns sagt: Wenn du dich zuerst um mein Business kümmerst, werde ich dich auch in deinem Business versorgen. Wer spärlich sät, wird auch spärlich ernten. Es betrifft das Geld, es betrifft deine Zeit, es betrifft dein ganzes Leben. Wenn du spärlich bist, wenn du zurückhältst, was erwartest du dann an Ernte? Jeder Bauer weiß, wenn ich nur einen halben Sack Korn oder Samen ausgieße aufs Feld, dann wird auch nur ein halbes Feld besät, oder? Und Gott wird es wahrscheinlich nicht multiplizieren. Gibt vielleicht Ausnahmen, oder? Aber das Prinzip, was du säst, wirst du ernten in deinem Leben. Und auch wenn es ums Geld geht. Im Kontext spricht Paulus ja sehr viel in seinen Briefen über Geld. Nämlich, wenn es um die Kollekte geht. Ich habe davon gesprochen, dass wir eben einen prophetischen Lebensstil führen, auch im Umgang mit Geld, mit unserem Besitz, dass wir eben das, was die Welt regiert, umkehren. Dass wir das Monopoly-Spiel neu erfinden und lernen eben nicht, hey, wie kann ich meinen Sohnemann ausnehmen, dass ich am Schluss einen großen Bündel habe und der steht mit verpfändeten Liegenschaften da, sondern dass wir lernen, dieses Spiel zu spielen, dieses Lebensspiel, so dass am Schluss alle gleich viel haben. Wäre das nicht ideal? Wäre das nicht auch Gottes Wille, dass eben Ungerechtigkeit durch Gerechtigkeit balanciert wird? Um das geht es ja in den Briefen sehr oft. Philipperbrief, der Hauptgrund des Schreibens des Philipperbriefes, geht es um die Kollekte, um sich zu bedanken auch, nebst allen anderen Wichtigen auch. Paulus hat die Gemeinden, wo er gesehen hat, hey, diese Gemeinden, die haben mehr als andere. Er hat es gesehen, oder? Er war ja vor Ort und hat gesagt, hey, Leute, ihr habt jetzt einen riesen Bündel da, aber seht mal die andere Gemeinde, die Gemeinde in Jerusalem, die hat nichts. Hey, wäre es nicht toll, wenn wir hier Gottes Prinzipien wiederherstellen? Und ihr gebt etwas von ja, eurem Riesenbündel, oder? Ein paar 500.000. Okay. Braucht jemand? Ja. Die Bank hat heute offen, Bankomat. Das Einzahlen. Und wir machen so ein bisschen ein Tauschgeschäft. Wir führen etwas zur Gleichgewichtigung, zur Gerechtigkeit aus. In dieser Welt. Gerechtigkeit ist etwas extrem Wichtiges für Gott. Das Alte Testament ist voll. Ich habe eine Bibel, wenn ihr sie mal ausleihen möchtet, könnt ihr das gerne tun. Die heißt die Gerechtigkeitsbibel. Und es sind alle Stellen, sind rot markiert, wo es um die Gerechtigkeit geht. Hey, ich bin erstaunt, wie viele rote Stellen es in dieser Bibel hat. Wir haben einen Gott, der gerecht ist und Gerechtigkeit durch sein Volk und durch die Menschen wiederherstellen will. Und einen Ausgleich schaffen will, dass eben nicht die einen eben mit Riesenbündeln dastehen und die anderen, die sind am Darben, die haben nichts. Ist ja auch das Problem beim Abendmahl im Korintherbrief. Oder? Wir haben das Abendmahl gefeiert. Und da hat es Leute, die sind in der Gemeinde, hey, die leben in Saus und Braus und Party und all das, und andere haben nichts. Und Paulus sagt, hey Freunde, das ist nicht der Leib Christi. Hey, wir sind einen Leib. Wir haben einen Auftrag, ein Mandat, dass wir dafür ja, einen gesunden Ausgleich auch sorgen, dass wir nicht andere eben im weiteren Sinn benachteiligen. Und Paulus sagt hier etwas wirklich Wesentliches. Wer reichlich sät, wird auch reichlich ernten. Wer mit seinem Besitz, wer eben den Besitz untertan hat in seinem Leben, der wird nicht vom Besitz besitzt. Wenn du vom Besitz besitzt bist, wirst du nicht großzügig sein. Man sagt doch, von den Reichen lernst du das Sparen, oder? Aber es müssen nicht nur die Reichen sein, es können auch die Armen sein. Es können auch die Armen sein, die aus ihrer Armutsmentalität so stark im Besitz sind. Bevor ich zum Schluss komme, möchte ich etwas, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was tut der Mammon, was will er als Gegenspieler gegen die Herrschaft Gottes dann konkret tun? Nicht nur uns besitzen wollen, dass wir nach dem streben. Nun, wahrscheinlich würden die wenigsten Christen sagen, obwohl ich glaube, es gibt es auch im Leib Christi, aber die wenigsten Christen würden sagen, hey, ich strebe nach Besitz und Macht und ich will immer noch mehr und es ist nie genug. Nun, es gibt's. Aber es ist wahrscheinlich nicht dort, wo der Mammon im Leib Jesu am aktivsten ist. Aber ich möchte euch sagen, wo ich glaube, dass der Mammon am aktivsten ist. Möchtest du es wissen, was ich glaube? Kannst du auch sagen, das glaube ich nicht. Der Mammon, Jesus braucht den Mammon als eine dämonische Figur, die wir eben treu verwalten sollen, diesem vorherigen Text. Und der Mammon ist wie der Feind, ist ein Täuscher, ist ein Lügner. Und was der Mammon tut, ist, er gaukelt den Menschen vor, nicht nur, dass du mehr brauchst, sondern dass du nie genug hast. Dass es nicht reicht für dich. Und ich glaube, in unterschiedlichen Gesellschaften hat der Feind, hat der Mammon unterschiedliche Strategien. Bei uns in der Schweiz ist die Masche des Mammons, dass er den Menschen sagt, hey, es reicht nicht für dich. Es genügt nicht. Du kommst zu kurz. Du brauchst mehr, sodass du eben genug hast. Geht wieder ins selbe. Einfach eine andere Taktik. Auch wenn du eigentlich genug hast, hast du trotzdem nicht genug. Ich war Jugendpastor in England und mein Senior Pastor, der hatte ein Seelsorgegespräch. Das hat er mir mal erzählt. Es kam ein Mann zu ihm ins Büro und er sagte zum Roger, hey, ich brauche Hilfe. Ich bin in einer finanziellen Krise. Es geht mir nicht gut. Und er sagte, okay, also wie können wir helfen als Gemeinde? Und ja, sollen wir eine Budgetberatung machen? Und er sagte, ja, weiß nicht, bring mal deine Bankauszüge. Und dann kam der Mann ins Büro. Und er zeigte ihm seinen Bankauszug und dann sah der Mann, wusste auch von, was er sonst hatte. Und auf dem Cashkonto waren 40.000 Pfund und das waren dazu mal 2,5, selber ausrechnen. Oder es waren 100.000 Franken umgerechnet auf seinem Konto und er war in einer völligen Krise, dass er dem Bankrott nahe ist. Er meinte es ernst, das war kein Witz. Der Mammon hatte ihm vorgetäuscht, dass das, was er hat, nicht genug ist, dass er mehr braucht. Und die Realität völlig verdrehte. Nun, wir müssen nicht 40.000 Pfund, es kann auch mit weniger sein, wo es eigentlich reicht. Wo wir, wenn wir wissen, hey, wir sind bestimmt einen genügsamen Lebensstil zu führen. Und das Wort sagt uns ja, und das ist das Geniale, dass Gott die Macht hat, wenn wir eben den Mammon untertan machen und freigebig sind, freudig sind auch im Geben, dann hat Gott alle Macht. alle Macht, um, ja, lesen wir das Wort, euch mit seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und damit ihr sogar noch die verschiedensten, in verschiedenster Weise Gutes tun könnt. Eigentlich sogar, dass ihr noch mehr habt, um eben weiterzugeben. Gott wird für euch sorgen. Gott ist euer Versorger. Gott ist euer Versorger. Was wir säen, werden wir ernten. Und wenn wir großzügig sind für Gott und sein Reich, dann werden wir auch großzügig empfangen. Dann werden wir die Großzügigkeit unseres Gottes erleben. Aber das Prinzip ist, dass wir freigebig sind. Dass wir einen Lebensstil führen. Und da geht es nicht nur um den Mammon, versteht mich richtig, aber einen gesamten Lebensstil führen, wo wir großzügig sind. Was wir säen, auch an Zeit, an Investment, egal in welchen Bereichen, dass wir zurückkommen, das werden wir ernten. Es wird uns mal gut geschrieben werden auf dem Konto, wo Jesus sagt, trachtet nicht nur nach dem Reich, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Das sind die Schätze dann. Wenn wir das geben, dann werden wir nicht zu kurz kommen. Nicht erst in der Ewigkeit, sondern jetzt. Dieses Wort ist nicht eine Verheißung für die Ewigkeit, sondern es ist für jetzt. Dass Gott schauen wird, dass wenn du wirklich den Mammon als treuen Verwalter brauchst, um Gott zu verherrlichen, um ihm Ehre zu geben, um seinen Willen hier auf Erde zu tun, um einen prophetischen Ausdruck zu verleihen in diese Welt, dass eben nicht das Geld regiert, sondern dass Gott das Geld gebraucht, um sein Reich zu bauen, um sein Reich voranzubringen und nicht um Menschen zu ketten, sondern um Freisetzung zu bringen. Das ist Freiheit. Das ist Freiheit, wenn wir in diese Freiheit hineinkommen mit unserem Besitz, egal wie viel oder wenig du hast. Wenn wir diese Mentalität als Christen haben und als Menschen, dass wir das, was wir haben, einsetzen. Wir haben zuvor gesungen, das ist mein letztes Wort, es geht nur um Jesus. Aber auch beim Geld geht es schlussendlich nur um Jesus. Sonst sind wir in einer Diskrepanz. Ja, Jesus eigentlich schon, aber beim Geld nicht, oder? Es gibt ja auch Leute, die sagen, das Letzte, das sich bei einem Christen bekehrt, ist der Geldsäckel, oder? Das ist nicht von mir, also das wurde mir in der ersten Gemeinde, wo ich war, mal gepredigt. Ich habe dieses Wort ernst genommen. Ich habe den Segen selber erfahren. Ich habe selber erfahren, dieses Wort, es stimmt. Jongmi und ich, wir lebten in England und ich war in meiner Ausbildung, hatte bereits eine Familie. Ich hatte 700 Franken umgerechnet, Monatslohn, und hatte Studiengebühren zu zahlen. Und ich hatte am Ende des Monats noch übrig. Gott steht zu seinem Wort. Es spielt keine Rolle, wie viel oder wenig du hast. Gott wird für dich schauen. Und Gott wird für dich sorgen. Wenn wir den Mammon untertan haben und Jesus als einzigen Herrn dienen, dann wird er uns befähigen, dass wir freigebig sind und dass es zurückkommt in dein Leben, in die Gemeinde, ins Reich Gottes. Und du wirst etwas von einer Befriedigung erleben. Einer tiefen Befriedigung, weil du merkst, hey, es ist so genial. Es ist ein Privileg. Ich kann ein Verwalter sein für Jesus. Und er braucht es, um zu segnen. Um Menschen zu segnen. Um sein Reich voranzubringen. Spielt keine Rolle, wie viel. Aber es ist das Herz, das dahinter ist. Dass dein Herz ganz Jesus gehört als Herrn. Und er bestimmen darf über den Mammon, den du für ihn verwalten darfst. So dass das prophetische Wort Gottes in unser Umfeld, in dein Umfeld hineinkommt und Segen bringt. Wollen wir beten. Vater, wir danken dir, dass du uns würdig erklärt hast, gute und treue Verwalter von dem zu sein, was ja bereits dir gehört. Niemand von uns kann sagen, es gehört mir. Und es gehört zuerst mir, weil alles, ja, was ja gut ist, kommt von dir. Auch der Besitz, den wir verwalten, kommt von dir. Wir haben es nicht, weil wir es verdient haben, auch wenn wir dafür arbeiten. Wir haben es aus Gnade empfangen. Und Vater, ich bete, dass wir wirklich wachsen dürfen, dass wir genau an dem wachsen dürfen, treue Verwalter zu sein für dich. Und Vater, dass wir wirklich sagen dürfen, Jesus, du bist Herr, auch über mein Portemonnaie, über meinen Besitz. Und Herr, es gehört wirklich dir. Ich will nicht vom Mammon geknechtet sein. Herr, ich will frei sein, so dass du verherrlicht wirst und dass dein Wille geschehen kann. Freunde, ich habe in der Vorbereitung einfach empfunden, dass der Heilige Geist heute Menschen einfach auch in eine neue Freiheit bringen möchte. Ich habe erklärt, was ich glaube, wirklich auch der Mammon in unserem Umfeld tut. Und ich empfinde, dass Leute da sind, die vor allem an dem immer wieder beißen. Wo du das Gefühl hast, es reicht nicht. Es ist nicht genug. Und ich sage nicht, dass es nicht Momente gibt, wo wir Mangel haben. Die gibt es. Die gab es bei Jesus, die gab es bei Paulus. Aber ich rede nicht von dem. Und ich empfinde, dass einfach Menschen da sind, die nicht frei sind, weil du dieser Lüge glaubst. Es reicht nicht für mich. Ich brauche noch mehr und ich brauche noch mehr Sicherheit. Der Feind hat es geschafft, wie dir auch eine falsche Sicherheit in dein Leben hinein zu pflanzen. Dem Steve Jobs nützten seine Milliarden nichts, als er die Diagnose Krebs hatte. Eine Milliarde hätte ihn nicht heilen können, außer Jesus allein. Wenn du falsche Sicherheit in deinem Leben aufbaust, wo du denkst, das wird dir Sicherheit geben, dann ist es ein trügerischer Weg. Weil auch die größten Reserven können innerhalb von einem Nu nicht mehr da sein. Das ist keine Garantie in deinem Leben. Ich sage nicht, dass wir nicht weise Verwalter sein sollen mit dem, was wir haben. Absolut. Aber ich empfinde, dass Jesus heute Morgen einfach auch Freisetzung bringen möchte. Dass du in eine Freiheit hineinkommst mit deinem Besitz und nicht geknechtet bist. Das reicht nicht. Das genügt nicht. Ich muss noch mehr haben, um wirklich ein Polster zu haben für die Fälle der Fälle. Und wo du innerlich immer mehr auch nach dem hängst, wenn es die Bündel sind, die dir Befriedigung geben, wenn es diese Geldscheine sind, die dir Erfüllung geben und dich täuschen, weil nur Jesus dein Inneres ausfüllen kann. Ich breche die Scham im Namen Jesus. Ich breche die Scham auch über diesem Thema. Über Geld spricht man nicht, über Besitz spricht man nicht. Man spricht nicht über was man verdient, über was man hat. Es ist der Geist des Mammons, der da einfach auch seine Fänge hat. Ich spreche Freiheit von Jesus aus, dass wir freie Menschen sind und dazu da sind, um ihn zu verherrlichen, um ihn groß zu machen. Du kannst heute Morgen zu Jesus kommen. Und er möchte dich brauchen. Er möchte dich brauchen, um treue Verwalter und Verwalterinnen zu sein. Ich glaube, ich empfinde auch, dass Jesus heute etwas freisetzen möchte, auch in unserer Gemeinde. Ich glaube, dass er freisetzen möchte, dass wir wirklich auch es als einen prophetischen Ausdruck empfinden, dass wir eben das Geld, den Besitz untertan machen und zu seiner Verherrlichung brauchen auch. Dass wir es sehen als ein Werkzeug, das Gott uns gegeben hat. Dass es etwas ist, das wir machen, um Jesus zu verherrlichen. Nicht aus einem Zwang, nicht aus, ach, du solltest doch als Christ. Das Wort Gottes sagt uns, Gott liebt Menschen, die aus freiem Herzen das tun. Und Jesus will uns Freiheit geben, dass wir in seinem Licht, in seiner Perspektive ihn verherrlichen und ihm dienen, auch mit dem, was er uns anvertraut hat. Dass sein Reich sich ausbreitet, dass Jesus uns braucht, was wir haben, um andere zu segnen, so dass wir gesegnet werden. Dass wir wirklich sehen, wie eben das Geld und der Besitz zum Guten gebraucht wird, wozu es von Anfang an bestimmt war. Um Gott zu verherrlichen. Wo stehst du heute Morgen? Was möchte Gott zu dir sagen? Wo bist du dran mit ihm? Wie stehst du in diesem Verwaltungsmandat, das er dir anvertraut hat?